Florence Nightingale. Florence Nightingale wurde am 12. Mai 1820 in Florenz geboren und starb am 13. August 1910 in London. Sie gilt als Begründerin der modernen Krankenpflege, reformierte den Sanitätsdienst und nutzte statistische Methoden, um Missstände sichtbar zu machen. Während des Krimkriegs leitete sie ein Team von Pflegerinnen im Militärhospital von Scutari. Ihr eigentlicher Verdienst war der Aufbau eines funktionierenden Krankenhauses, auch wenn sie als Lady with the Lamp berühmt wurde. Nach dem Krieg lebte sie krankheitsbedingt zurückgezogen, beeinflusste aber weiter Reformen durch Schriften und Briefe. 1820 bis 1836. Herkunft und frühe Jahre. Fanny Nightingale, geborene Smith, stammte aus einer politisch liberalen Familie. Ihr Vater, der Kaufmann und Politiker William Smith, setzte sich im britischen Unterhaus für die Rechte der unteren Schichten, für die weltweite Abschaffung der Sklaverei und für Religionsfreiheit ein. Der Vater von Florence Nightingale hieß William Edward Nightingale. Er kam 1794 als William Edward Shaw zur Welt. 1815 erbte er von einem Onkel ein großes Vermögen und nahm, wie im Testament verlangt, den Namen Nightingale an. Er war Schulfreund von Fanny Smiths jüngerem Bruder Octavius. 1811 lernte er Fanny kennen, die 6 Jahre älter war. William Nightingale und Fanny Smith heirateten 1818. Gleich danach reisten sie 2 Jahre lang durch Europa. Die erste Tochter, Parthenope, wurde 1819 in Neapel geboren. Ihr Vorname geht auf die griechische Bezeichnung der Stadt zurück. Florence Nightingale kam in der Villa Colombaia in Florenz zur Welt, und auch ihr Name erinnert an den Geburtsort. Im Winter 1820 kehrte die Familie nach Großbritannien zurück und zog nach Lea Hurst in der Grafschaft Derbyshire. Fanny empfand dort die Winter als zu streng und das gesellschaftliche Leben als zu eingeschränkt. 1825 erwarb William Nightingale deshalb den Landsitz Embley Park in Hampshire, der bald zum Hauptwohnsitz wurde. Aus Florence Nightingales Kindheit sind mehrere Briefe erhalten. Nach Ansicht des Biografen Mark Bostridge zeigen sie früh eine große sprachliche Begabung und scharfe Beobachtungsgabe. Bereits mit 9 Jahren beherrschte Florence die französische Sprache so gut, dass sie für ihre Mutter eine Predigt zusammenfassen konnte. Ab 1831 übernahm ihr Vater, ein Absolvent der Universität Cambridge, einen großen Teil ihrer Bildung. Er unterrichtete seine Töchter in Latein, Griechisch, Deutsch, Französisch und Italienisch sowie in Mathematik, Geschichte und Philosophie. Eine Hauslehrerin gab zusätzlich Unterricht in Zeichnen und Musik. Fanny und William Nightingale gehörten zum Unitarismus, einer liberalen christlichen Glaubensrichtung ohne feste Dogmen, die die Lehre von der Dreifaltigkeit ablehnt. Elemente dieses unitaristischen Ethos prägten Florence nachhaltig: der Glaube an sozialen Fortschritt, die moralische Pflicht gegenüber der Gemeinschaft und die Bedeutung des Dienstes am Nächsten. Briefe aus den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts belegen, dass die Familie Nightingale für die Bewohner der umliegenden Dörfer medizinische Hilfe organisierte und bezahlte. Florence sammelte erste Erfahrungen in der Krankenpflege, indem sie kranke Familienmitglieder versorgte. Schon als junges Mädchen begleitete sie ihre Mutter und die Gouvernante zu Kranken in den Nachbardörfern. Tagebucheinträge der 10-jährigen Florence über den Selbstmord einer jungen Mutter zeigen, dass sie bereits sehr früh die schwierigen Lebensumstände armer Menschen kennenlernte. 1837 bis 1844. Entscheidung für die Krankenpflege. Während einer Grippewelle 1837 pflegte Nightingale zahlreiche Kranke und erlebte ein religiöses Erwachen, das sie als göttlichen Ruf verstand. Nach einer langen Familienreise entdeckte sie ihr Interesse an Mathematik, trotz der Skepsis ihrer Eltern. Einflussreiche Gäste wie Ada Lovelace oder Charles Darwin prägten ihr Umfeld. Besonders der preußische Diplomat Christian von Bunsen bestärkte sie mit neuen Ideen. Im Sommer 1844 entschied sie endgültig, ihr Leben der Krankenpflege zu widmen, ermutigt durch den Arzt Samuel Gridley Howe und dessen Frau. 1845 bis 1846 – Differenzen mit den Eltern. Im Sommer 1845 sprach Nightingale erstmals offen mit ihrer Familie über ihren Wunsch, Krankenschwester zu werden. Sie plante ein Praktikum in Salisbury, doch die Eltern lehnten ab. Der Beruf galt als anrüchig und ungeeignet für eine Frau ihres Standes. Zur gleichen Zeit veränderte die Industrialisierung die Rolle von Krankenhäusern, die bisher nur Armenhilfe boten. Nightingale besuchte das German Hospital in London, ihr vermutlich erstes Krankenhaus. Trotz familiärer Ablehnung verfolgte sie das Thema weiter, studierte Berichte über Krankenhäuser und las den einflussreichen Reformbericht von Edwin Chadwick über die sanitären Zustände der arbeitenden Klassen. 1850 bis 1852 – Ausbildung in Kaiserswerth und Paris. Das Ehepaar Bracebridge brach gegen Ende des Jahres 1849 zu einer Reise nach Ägypten und Griechenland auf. Florence Nightingale durfte die beiden erneut begleiten. Während der Reise führte sie zwei Tagebücher. Eines richtete sich an ihre Familie. Das andere hielt ihre wachsende Verzweiflung über ein sinnentleertes Leben fest. Auch auf dieser Reise besuchte sie mehrere Krankenhäuser. Dazu gehörte das Hôtel Dieu de Paris, das damals als eines der besten Krankenhäuser der Welt galt. Die Rückreise von Griechenland nach Großbritannien sollte über Deutschland führen. Selina Bracebridge unterstützte Nightingale und änderte die Route. So konnte Nightingale zwei Wochen in der Kaiserswerther Diakonie hospitieren. Die Entscheidung fiel so kurzfristig, dass ihre Eltern nicht mehr um Erlaubnis gefragt wurden. Nightingale kannte die Arbeit der Kaiserswerther Diakonissen bereits. Christian von Bunsen sandte ihr seit 1846 jährlich die Jahrbücher der Einrichtung. Die von Theodor Fliedner gegründete Diakonie betreute Gefangene, bildete Kinder und pflegte Kranke und alte Menschen. Sie bildete Diakonissen aus, die sich aus christlicher Berufung dem Dienst am Menschen widmen wollten. Die Frauen lernten Krankenpflege, Gemeindearbeit, Erziehung oder Unterricht. Sie legten kein Ordensgelübde ab und konnten den Dienst beenden, um zu heiraten oder zu ihren Familien zurückzukehren. In einem Brief an ihren Vater nannte Nightingale die Diakonie ärmlich und hässlich und bemängelte mitunter fehlende Sauberkeit. Zugleich sah sie in ihr ein Vorbild für Großbritannien. Besonders beeindruckten sie die wöchentliche Vorlesung von Theodor Fliedner und die strengen Regeln für sittsames Verhalten der Schwestern. Auf den Männerstationen arbeiteten männliche Pfleger unter Leitung einer Diakonisse. Schwestern durften die Stationen nach 20 Uhr nicht mehr betreten. Ihre Erfahrungen beschrieb Nightingale in ihrer ersten Veröffentlichung. Diese erschien anonym im Jahr 1851 unter dem Titel »The Institution of Kaiserswerth on the Rhine for the Practical Training of Deaconesses«. Seit Nightingale 1845 ihren Wunsch geäußert hatte, ihr Leben der Krankenpflege zu widmen, entstanden in Großbritannien mehrere Reforminitiativen. Sie wollten Ausbildung und Ansehen von Krankenschwestern verbessern. Selina Bracebridge griff diese Veränderungen in Briefen auf und ermutigte Nightingale: Die Meinung der Welt hat sich stark geändert. Junge Frauen von einem Ansehen ähnlich wie Flo tun nun Dinge, die zuvor unerhört waren. Auf sie wird nicht länger herabgesehen, weil sie ihr Leben Krankenhäusern oder Patienten widmen. Im Frühjahr 1851 erhielt die kränkliche Partenope Nightingale eine Kur in Karlsbad. Während Fanny und Partenope dort weilten, durfte Florence Nightingale 3 Monate in Kaiserswerth verbringen. Die Eltern baten jedoch, die Hospitanz vor Bekannten geheim zu halten. Sie stimmten zu, weil Florence nach ihrer Rückkehr aus Ägypten und Griechenland in tiefe Depressionen gefallen war und sie um ihr Leben fürchteten. In Kaiserswerth lernte Nightingale Wundversorgung, die Herstellung von Medikamenten, Begleitung Sterbender und Assistenz bei Operationen. Sie kehrte nach Großbritannien zurück und war zuversichtlich, ihre Lebenspläne verwirklichen zu können. Gegen Ende des Jahres 1852 gaben die Eltern schließlich nach. Während Fanny und Partenope dort weilten, durfte Florence Nightingale 3 Monate in Kaiserswerth verbringen. Die Eltern baten jedoch, die Hospitanz vor Bekannten geheim zu halten. Sie stimmten zu, weil Florence nach ihrer Rückkehr aus Ägypten und Griechenland in tiefe Depressionen gefallen war und sie um ihr Leben fürchteten. Nightingale durfte daraufhin nach Paris reisen. Dort studierte sie die Arbeitsweise mehrerer Krankenhäuser und setzte ihre praktische Ausbildung bei den Vinzentinerinnen fort. Im März 1853 brach sie diese Ausbildung ab, um ihre sterbende Großmutter zu pflegen. 1853 bis 1854. Leiterin eines Pflegeheims. Kurz vor der Reise nach Paris bekam Florence Nightingale ein Angebot. In London sollte sie das Institute for the Care of Sick Gentlewomen führen. Sie sagte am 29. April zu, knapp einen Monat nach dem Tod ihrer Großmutter. Am 12. Oktober 1853 trat sie die Stelle an. Kurz darauf zog das Heim in ein größeres Gebäude in der Harley Street. Das Heim entstand 1850. Seine Satzung sah vor, Frauen aus guter Familie aufzunehmen, die wegen geringen Einkommens keine private Pflege bezahlen konnten. Die meisten Patientinnen waren Gouvernanten. Dieser Beruf galt als einer der wenigen anständigen Wege, wie eine Frau aus den höheren Schichten Geld verdienen konnte. Auch verarmte Töchter oder Ehefrauen von Pfarrern, Kaufleuten und Offizieren durften kommen. Nightingale bekam für ihre Leitungstätigkeit kein Gehalt. Sie lebte von einer jährlichen Rente von 500 Pfund, die ihr Vater zahlte. Eine Krankenschwester erhielt damals im Jahr rund 20 Pfund. Eine Gouvernante verdiente bei freier Kost und Logis oft nur 10 Pfund. Viele Freunde und Bekannte der Familie staunten über die scheinbar einfache Aufgabe, die Nightingale nach langem Ringen annahm. Das Heim besaß 27 Betten. Gleich zu Beginn ihrer Leitung zog es in ein Haus an der Harley Street um. Dort konnte sie Methoden anwenden, die sie in anderen Krankenhäusern kennengelernt hatte. Das gute Ansehen des Heims wuchs rasch. Schon 1854 war sie als Leiterin der Schwestern am King's College Hospital im Gespräch. Dieses Ausbildungskrankenhaus des King's College lag in einem dicht bebauten armen Viertel von London. Die Aussicht, dort zu arbeiten, weckte erneut den Widerstand ihrer Familie. Das Verwaltungskomitee des Pflegeheims zeigte Verständnis, als sie mitteilte, dass sie zum Ende des Jahres 1854 die Leitung abgeben wolle. Es beurlaubte sie während der schweren Cholera-Epidemie Ende August 1854. So konnte sie im Middlesex Hospital Erkrankte betreuen. Militärischer Hintergrund. Der Krimkrieg begann 1853. Krankheiten forderten mehr Opfer als die Kämpfe, da Lazarette und Versorgung fehlten. Schon in den ersten Lagern starben hunderte Soldaten. Nach der Schlacht an der Alma warteten Verwundete wochenlang auf Hilfe. Das Hospital von Scutari war völlig überlastet. Berichte der Times machten die Missstände öffentlich und fragten, warum die Franzosen dank Ordensschwestern funktionierende Pflege hatten, die Briten jedoch nicht. Reisevorbereitungen. Nach den alarmierenden Berichten der Times erhielt Nightingale Unterstützung von ihrem Freund Sidney Herbert, Staatssekretär im Kriegsministerium. Er bat sie offiziell, eine Gruppe von Krankenschwestern nach Scutari zu führen. Ursprünglich wollte sie nur 20 Frauen mitnehmen, am Ende stellte sie mit Mühe rund 40 zusammen, darunter Nonnen, ehrenamtliche Helferinnen und einfache Krankenpflegerinnen. Während katholische Orden kooperierten, lehnten andere Einrichtungen ab. In der Öffentlichkeit herrschte Skepsis, ob die Frauen den harten Bedingungen in einem Militärhospital gewachsen wären. Ankunft in Scutari. Am 21. Oktober 1854 reiste Nightingale mit ihren Schwestern nach Scutari. Dort trafen sie auf katastrophale Zustände. Überfüllte, schmutzige, ungeheizte Räume ohne ausreichende Hygiene oder Ausstattung. Eine Spendenaktion der Times gab Nightingale die Mittel, dringend benötigte Kleidung, Wäsche und Geräte zu beschaffen. Sie arbeitete eng mit jüngeren Ärzten zusammen, während andere ihr misstrauten. Anfangs fertigten die Schwestern vor allem Verbände, doch nach der Schlacht bei Inkermann übernahmen sie die Pflege hunderter Verwundeter in mehreren Krankenhäusern. Organisatorische Leistung. Nach der Schlacht von Inkermann im November 1854 strömten hunderte Verwundete nach Scutari. Viele litten an schweren Infektionen und starben trotz Pflege. Nightingale führte strenge Regeln für ihre 38 Schwestern ein, von denen sie nur einen Teil für geeignet hielt. Sie organisierte den Klinikalltag neu, beschaffte Betten und frische Wäsche, richtete Küchen, geheizte Stationen und Behandlungsräume ein. Ihre Mischung aus Fürsorge und organisatorischem Geschick wurde gelobt, auch wenn sie selbst nicht öffentlich den Rückgang der Sterblichkeit beanspruchte. Neben der medizinischen Versorgung schuf sie für Genesende auch Abwechslung durch Leseräume, Musik und kleine Theateraufführungen. Zudem verwaltete sie Soldzahlungen, die an die Familien überwiesen wurden, und tröstete Hinterbliebene in persönlichen Briefen. Trotz Kritik einzelner Ärzte stärkten die Schwestern die Moral der Soldaten spürbar. Viele Verwundete sahen in ihnen Engel und schilderten ihre Nähe als tröstend, ein Bild, das in Briefen nach Großbritannien weitergetragen wurde. Konflikte bei der Pflegedienstleitung. Im Dezember 1854 traf unerwartet eine neue Gruppe von Schwestern unter Leitung von Mary Stanley in Scutari ein. Nightingale fühlte sich übergangen, lehnte anfangs ihre Aufnahme ab und geriet in Konflikt mit den Nonnen, die ihre Autorität nicht anerkennen wollten. Ein Teil der Gruppe wurde nach Balaklava und Kuleli verlegt, wo Nightingale nur eingeschränkten Einfluss hatte. Von den insgesamt über 200 entsandten Schwestern arbeitete letztlich nur ein kleiner Teil direkt unter ihrer Aufsicht. Zudem hatte sie Gegner in der Armeeführung, besonders John Hall, der ihre Arbeit öffentlich herabsetzte. Erst ein Generalbefehl im März 1856 bestätigte offiziell ihre Leitung als erste Frau überhaupt in einem britischen Militärbefehl. Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Ab Oktober 1854 leitete Nightingale offiziell die britischen Pflegerinnen. Zeitungen stilisierten sie bald zur Lady with the Lamp und machten sie zur bekanntesten Frau im Land nach Königin Victoria. Im August 1855 begann eine große Sammlung für die Gründung einer Pflegeschule. Trotz Nightingales Zurückhaltung unterstützten prominente Persönlichkeiten das Vorhaben. Der sogenannte Nightingale Fund war der erste Spendenaufruf, der breite Bevölkerungsschichten erreichte und eine erhebliche Summe einbrachte. Gesundheit und Lebensart. Nach einer schweren Erkrankung im Mai 1855 blieb Nightingale gesundheitlich angeschlagen. Ab 1857 lebte sie weitgehend zurückgezogen und galt als Invalidin, geplagt von Fieber, Herzproblemen und Erschöpfung. Manche Medizinhistoriker vermuten eine chronische Brucellose oder ein Fatigue-Syndrom. Erst in den 80er Jahren besserte sich ihr Zustand etwas. Nach ihrer Rückkehr wohnte sie zunächst in Hotels, bevor ihr Vater ihr 1865 ein Haus in der South Street kaufte, das bis zu ihrem Tod ihr Zuhause blieb. Dort führte sie mit Dienstpersonal und vielen Katzen einen eher zurückgezogenen Haushalt. Arbeitsweise und Öffentlichkeitswirkung. Wegen ihrer Krankheit war Nightingale oft ans Bett gebunden, arbeitete jedoch unermüdlich mit Daten, Statistiken und Fragebögen. Über Jahrzehnte führte sie einen intensiven Briefwechsel, besonders zu Reformen in Indien, und stand in engem Kontakt mit Politikern wie Gladstone und Fachleuten wie William Farr, John Sutherland und Arthur Cotton. Ihre Berichte, oft mit anschaulichen Schaubildern, machten Missstände sichtbar und verliehen ihr großes politisches Gewicht. Obwohl sie nie offiziell einer Untersuchungskommission angehörte, prägten ihre Ideen deren Arbeit maßgeblich. Ihre Wohnung in London galt als kleines Kriegsministerium. Reform des britischen Sanitätswesens. Nach dem Krimkrieg traf Nightingale Königin Victoria und den Kriegsminister Pan Mure, die sie baten, ihre Erfahrungen in einem Bericht niederzulegen. Darin zeigte sie auf, dass britische Soldaten selbst in Friedenszeiten eine höhere Sterblichkeit hatten als Zivilisten und forderte bessere Hygiene, zentrale Militärkrankenhäuser und eine Reform der ärztlichen Ausbildung. Die Empfehlungen führten ab 1858 zu tiefgreifenden Veränderungen, einem statistischen Amt, strengeren Hygienekontrollen in Kasernen sowie neuen Ausbildungsstätten für Militärärzte. Trotz Verzögerungen nach dem Tod von Sidney Herbert sanken die Sterblichkeitsraten der Armee bis Ende des 19. Jahrhunderts deutlich unter die der Zivilbevölkerung. Frühe Veröffentlichungen zu Krankenhausbau und Pflege. Das Netley Hospital eröffnete 1863. Nightingale konnte nur wenige Änderungen durchsetzen. Wichtiger war ihre Schrift Notes on Hospitals von 1859, in der sie den Pavillonstil mit getrennten Flügeln empfahl. Noch größeren Einfluss hatte Notes on Nursing 1860, ein klar und knapp geschriebenes Handbuch für die häusliche Pflege. Es wurde ein Bestseller, blieb das gesamte viktorianische Zeitalter im Druck und erschien bald in mehreren Sprachen. Besonders in den Vereinigten Staaten von Amerika gewann es Bedeutung während des Sezessionskriegs, wo Frauen entscheidend an der Versorgung Verwundeter beteiligt waren. Nightingale Krankenpflegeschule. Am 24. Juni 1860 eröffnete die Nightingale School of Nursing mit 15 Schülerinnen. Ihr Modell sah vor, dass erfahrene Pflegekräfte den Unterricht leiteten. Theorieprüfungen lehnte sie ab. Entscheidend waren Sauberkeit, Belüftung und Ernährung. Als Ausbildungskrankenhaus diente das St. Thomas Hospital. Nach dem Umzug in einen Neubau stieg die Zahl der Schülerinnen, doch viele brachen ab oder wurden entlassen. Erst mit dem Chirurgen John Croft erhielt die Schule verlässliche Lehre, die auch die Infektionslehre einbezog. In den 80er Jahren gelang es, die Ausbildung zu festigen. Absolventinnen übernahmen führende Positionen in Krankenhäusern im ganzen Land und verbreiteten das Nightingale'sche System. Dadurch wurde die Pflegeausbildung in Großbritannien dauerhaft professionalisiert. Reform der Armenfürsorge. Neben der Pflegeausbildung setzte sich Nightingale für bessere Versorgung armer Menschen ein. In Arbeitshäusern lagen Kranke oft in entwürdigenden Zuständen und wurden von unausgebildeten Pauper-Nurses betreut. Mit Unterstützung des Philanthropen William Rathbone organisierte sie ab 1864 ausgebildetes Pflegepersonal, darunter Agnes Jones, die in Liverpool bedeutende Verbesserungen durchsetzte. Parallel forderte Nightingale beim Poor Law Board getrennte Einrichtungen für Kranke sowie eine zentrale Finanzierung. Das Parlament verabschiedete 1867 die Metropolitan Poor Law. Es ging zwar nicht so weit, wie Nightingale gehofft hatte, führte aber erstmals eigene Krankenhäuser für Fieber- und Geisteskranke ein. Ein Schritt hin zum späteren National Health Service. Reformen in Britisch-Indien. Nach dem Sepoy-Aufstand 1857 berief die britische Regierung eine Kommission, um die Lebensbedingungen der Soldaten in Indien zu untersuchen. Nightingale zeigte, dass nicht das Klima, sondern schlechte Hygiene und überfüllte Kasernen die hohe Sterblichkeit verursachten, rund 60 Tote pro 1000 Soldaten jährlich. Auf ihre Empfehlungen hin begann Vizekönig John Lawrence ab 1863 mit umfassenden Umbauten. Zwar sank die Sterblichkeit, doch Nightingale kritisierte das Tempo und veröffentlichte 1870 ihre Schrift »The Sanitary Progress in India«. Hungersnot und Wasserbau. Als in Orissa 1865 bis 1866 eine Million Menschen verhungerten, begann Nightingale sich mit Hungersnöten in Indien zu befassen. Sie erkannte wirtschaftliche Ursachen statt nur klimatische Gründe und forderte Bewässerungsanlagen sowie eine Reform des Pachtwesens. Mit Unterstützung des Ingenieurs Arthur Cotton setzte sie sich für Kanäle ein, doch politische Streitigkeiten bremsten den Fortschritt. Erst nach der Hungersnot von 1899 empfahl eine Kommission unter Lord Curzon den massiven Ausbau von Wasserwegen. Landrechte und Gesundheitsfürsorge. Nightingale machte das Pachtsystem für die Armut der indischen Landbevölkerung verantwortlich und kritisierte öffentlich das Desinteresse des India Office. Hoffnung setzte sie in Lord Ripon, der ab 1878 mehrere ihrer Reformideen umsetzte, darunter ein Gesetz zum Schutz der Pächter und Maßnahmen gegen Hungersnöte. Ab den späten 80er Jahren unterstützte sie zudem den Dufferin Fund, der indischen Frauen Zugang zu medizinischer Versorgung eröffnete und Krankenschwestern, Hebammen sowie Ärztinnen ausbildete. Ihre letzten Schriften waren einfache Gesundheitsfibeln in indischen Sprachen. Nightingale und Frauenemanzipation. Obwohl Nightingale einen unkonventionellen Lebensweg wählte, stand sie der Frauenemanzipation skeptisch gegenüber. In Notes on Nursing sprach sie sich gegen ein Medizinstudium für Frauen aus, auch wenn sie mit Elizabeth Blackwell befreundet war. Später milderte sich ihre Haltung. Die letzten Ärzte, die sie behandelten, waren Frauen. Das Wahlrecht für Frauen befürwortete sie, wichtiger war ihr jedoch eine bessere Gesundheitsversorgung. Gemeinsam mit anderen Reformfrauen setzte sie sich für die Abschaffung der Contagious Diseases Acts ein, die Prostituierte kriminalisierten. Stattdessen forderte sie Familienunterkünfte und Freizeitmöglichkeiten für Soldaten, um Krankheiten vorzubeugen. 1890er bis 1910. Letzte Lebensjahre. Seit 1887 verschlechterte sich das Sehvermögen von Florence Nightingale. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte sie nur noch mit großer Anstrengung schreiben oder lesen. Ab 1895 litt sie zusätzlich unter zunehmendem Gedächtnisverlust. Seit 1896 war sie weitgehend ans Bett gebunden. Dennoch arbeitete sie so lange weiter, wie es ihr möglich war, und unterstützte noch den Plan von Lord und Lady Monteagle, ausgebildete Krankenpflegerinnen in irischen Arbeitshäusern einzusetzen. Ab 1898 durfte sie nur noch engste Verwandte empfangen. Eine Gesellschafterin und eine Krankenpflegerin versorgten sie in ihrem Haus in der South Street. Es bleibt ungewiss, ob sie noch wahrnahm, dass König Edward sie in den Order of Merit aufnahm und dass ihr kurz darauf die Stadt London die Auszeichnung Freedom of the City verlieh. Sie starb im Schlaf am 13. August 1910. Nightingale lehnte ein staatliches Begräbnis in der Westminster Abbey ab und wünschte eine private Beisetzung. Ihrem Wunsch entsprechend wurde sie im Familiengrab bestattet. Die Überführung aus London erfolgte unter großer Anteilnahme der Bevölkerung. Das Grab von Florence Nightingale liegt auf dem Friedhof der Church of St. Margaret in Wellow im District Test Valley in der Grafschaft Hampshire. Nightingale als Reformerin von Pflege und Wissenschaft. Mit der Gründung einer Schule am St. Thomas Hospital setzte Nightingale neue Standards und machte Pflege zu einem anerkannten Beruf für Frauen. Ihr Modell verbreitete sich im ganzen Commonwealth und prägt die Ausbildung bis heute. Zugleich entwickelte sie statistische Methoden, um Missstände sichtbar zu machen. Ihr Polar Area Diagramm wurde richtungsweisend. Und als erste Frau in der Royal Statistical Society erhielt sie internationale Anerkennung.